Und habt ihr schon Vorsätze für nächstes Jahr? Und Hand aufs Herz, könnt ihr euch an die von letztem Jahr noch erinnern? Also ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Jahr nicht mit dem Rauchen anzufangen. Und war da erfolgreich. Wird mir auch nächstes Jahr gelingen, denke ich. Dass ich heute Nachmittag hier stehe, ist kein lang gehegter Vorsatz von mir, sondern eher spontan, weil der Wolfgang auch gegen alle guten Vorsätze krank geworden ist. Er ist ziemlich stark erkältet und hütet das Bett. Bei mir fängt es gerade erst an. Ich denke, die halbe Stunde werde ich durchhalten und euch mit einer Botschaft in die Silvesternacht entlassen. Dafür möchte ich jetzt noch mit uns beten. Ja, wir kommen zu dir voll mit Gedanken, auch mit Gedanken, die das neue Jahr betreffen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in unseren Gedanken aufräumst, Herr, dass du mit deinen wertvollen und wichtigen Gedanken für unser nächstes Jahr durchkommst und uns da korrigierst, wo das nötig ist, uns da Mut zusprichst, wo du uns ermutigen möchtest. Herr, ich möchte dich bitten für meine Stimme und meine Kraft heute Abend. Du hast gesagt, dass du in den Schwachen mächtig bist und da fühle ich mich heute Abend gut aufgehoben, Herr. Bitte, ja, rede du zu uns. Amen. Ja, wir stehen am Ende des Jahres 2022, es ist Silvester. Und nüchtern betrachtet, ändert sich ja gar nicht so viel in dieser Nacht, oder? Vermutlich werden wir uns in den nächsten Tagen hier und da mit dem neuen Datum verschreiben. Das ist eigentlich jedes Jahr so. Aber durch das neue Jahr wird ja per se jetzt erst nicht mal allzu viel anders. Da mögen sich ein paar Vorschriften verändern, ja, aber so im Großen und Ganzen. Und trotzdem ist der Jahreswechsel ja für viele so ein Zeitpunkt, wo sie irgendwie ein Fazit ziehen. Man lässt so sein eigenes Jahr nochmal Revue passieren, man denkt über das ein oder andere nach und fängt an, das auch irgendwie zu bewerten. Und so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich werden auch die Ergebnisse sein, zu was für einer Bewertung wir dann da kommen. Vielleicht hast du in diesem Jahr einen lieben Menschen verloren und das war das Ereignis, was dein Jahr geprägt hat. Oder an dir ist irgendeine Krankheit diagnostiziert worden und die hat dich echt belastet oder belastet dich immer noch, die trägst du immer noch mit dir rum. Vermutlich wird dein Fazit für das Jahr dann nicht ganz so positiv ausfallen. Vielleicht hast du aber dieses Jahr geheiratet oder du hast Nachwuchs bekommen oder den Job, wo du dich schon so lange nachgesehnt hast, hast du endlich bekommen. Dann guckst du heute Abend wahrscheinlich recht positiv auf das vergangene Jahr. Dann hast du ein gutes Gefühl. Naja, und wenn dein persönliches Leben keine so richtigen Höhepunkte hatte, also du hast vielleicht gar keinen Tiefschlag erlebt, an den du dich erinnerst, aber wenn du jetzt gerade so oberflächlich nachdenkst, fällt dir auch nichts so richtig Tolles ein, wo du dich dran festhältst, dann ist deine Stimmung heute Abend vielleicht geprägt von der allgemeinen Stimmung, von das, was so um uns rum passiert, was so in den Medien ist. Und dann prägt das deine Lage. Und wie sieht das aus? Was hat uns in den letzten Monaten beschäftigt? Ich muss zugeben, ich habe noch keinen Jahresrückblick für dieses Jahr geguckt und wahrscheinlich bin ich da auch zu spät. Die fangen ja in der Regel schon so im Spätsommer an. Aber ich habe die Themen schon auch mitgekriegt. Und da denke ich an die Klimakrise, von der wir gekommen sind. Das war das ganz große Thema, bis Corona dann vor ein paar Jahren das überschattet hat. Irgendwann haben wir uns dann so ein Stück weit an Corona gewöhnt. Dann kam die Klimakrise wieder ein bisschen hoch. Naja, und dann in diesem Jahr fing dieser schreckliche Krieg in der Ukraine an und hat irgendwie erstmal alles überschattet. Aber auch da kommt so eine Gewöhnung rein. Aber erstmal war eine totale Schockstarre da. Man wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. In der ersten Woche im Februar, wir hatten Freitagmorgen hier ein Frühgebet und ich habe die komplette Gebetsstunde da gesessen und habe überhaupt nicht aktiv mitgebetet, weil ich das so gar nicht sortieren konnte in meinem Kopf, was da passiert ist. Ich war total durcheinander. Da war natürlich erstmal großes Mitgefühl für die Menschen, die da angegriffen werden, aber ganz schnell auch ein großes Mitgefühl für die, die da in diesen Krieg geschickt werden. die da an die Front geschickt werden. Und für die, die zu Hause warten, für die, die geflüchtet sind, die alles aufgegeben haben. Und dann wurde ganz schnell klar, dass das auch konkrete Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf unser persönliches Wohlbefinden hat. All diese Krisen. Ja, Knappheit von Toilettenpapier und von Sonnenblumenöl, das waren, glaube ich, noch so die harmlosesten Vorboten. Mittlerweile reden wir von der Energiekrise, von der Wirtschaftskrise. Allgemein macht sich so eine Ratlosigkeit breit. Und wenn deine Stimmung jetzt am Ende des Jahres so von der allgemeinen Krise und Ratlosigkeit geprägt ist, naja, dann bist du jetzt wahrscheinlich ziemlich zerknirscht an diesem Abend. Aber 2022 ist in ein paar Stunden Vergangenheit. Das ist Fakt. Die eigentlich spannende Frage ist, wie möchtest du 2023 erleben? Mit welcher Einstellung gehst du in das neue Jahr? Und ist das überhaupt wichtig? Hat deine Einstellung überhaupt irgendeinen Einfluss auf das neue Jahr? Oder stimmt die alte kölsche Weisheit, das kütt wie kütt? Ich stelle mir das neue Jahr vor, wie so eine neue Möglichkeit, die vor uns liegt. Da sind jede Menge Chancen drin, da sind ganz sicher auch eine Menge Risiken. Aber wir haben Gottes Wort, wir haben Verheißungen und wir haben Verheißungen, die gehen weit über dieses nächste Jahr hinaus. Wir haben vielleicht auch Vorstellungen und Prognosen, wie sich Dinge entwickeln, je nachdem, was für einen Beruf wir haben. Da haben wir vielleicht Zahlen vorgelegt bekommen und sehen so ungefähr, wie sich was entwickeln könnte. Aber unterm Strich, da bleibt für uns doch vieles im Nebel. Und als ich dann gestern drüber nachdachte, worüber ich heute Abend sprechen sollte, da kam mir ziemlich schnell das Volk Israel in den Sinn und der Exodus vom Volk Israel. Also Israel ging ja nicht in ein neues Jahr, sondern letztlich in ein neues Land, aber erst auch mal in eine neue Zeit, in einen ganz neuen Zeitabschnitt. Sie kamen aus der Gefangenschaft und das war jetzt rum und dann gingen sie in eine Zeit, naja, der selbstbestimmten Freiheit. Den Übergang hat nicht irgendeine Silvesternacht symbolisiert, sondern da denken die Israeliten am Passafest dran. Und Israel hatte Verheißungen bezüglich der neuen Zeit und des neuen Landes. Und trotzdem war da jede Menge Unsicherheit in den Herzen. Und die hatten Angst. Die Verheißungen waren groß. Und vielleicht gerade deshalb, weil sie so groß waren, war das oftmals schwer, diese großen Verheißungen auf den kleinen nächsten Schritt runterzubrechen. Das ist oft schwer anzuwenden. Gott hatte Abraham das Land Kanaan gezeigt und gesagt, dieses Land will ich deinen Nachkommen zum Besitz geben. Das war in 1. Mose 12. Und das war eine gewaltige Verheißung für einen Mann, der ja zu der Zeit eigentlich nicht mehr war wie ein Familienvater. Da war ja noch gar kein Volk dahinter. Und das war eine Riesenverheißung für ein Volk, das noch nie eigenes Land besessen hatte. Und es war ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnte. Aber wenn wir die Geschichte der Israeliten ansehen, dann haben wir kaum an irgendeiner Stelle mal das Gefühl, dass sie sich zu irgendeiner Zeit bewusst waren, dass sie gerade mit Gott einen Schritt auf dieses Ziel zugingen. Unsere Verheißung, die gilt nicht einem Landstrich irgendwo in Nordafrika. Uns gilt die Zusage aus Johannes 14, Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das ist unsere große Zusage, unsere ultimative Zusage. Und die ist größer als die Zusage an Abraham, weil die sich in die Ewigkeit auswirkt. Der erstreckt sich bis in die Ewigkeit und trotzdem wirken auch wir oft nicht so, als hätten wir verstanden, dass das, was wir gerade hier erleben, zu den Umzugsvorbereitungen gehört. Wer umzieht, der sucht Dinge zusammen, die gepackt werden müssen. Gleichzeitig sortiert er Dinge aus, er räumt auf, wirft Dinge weg, die nur Ballast sind. Und so ging es auch dem Volk Israel. Die bekamen genau gesagt, was sie zurücklassen sollten, was sie packen sollten. Lasst uns mal einen Blick in Israels Geschichte werfen. Gegen Ende des ersten Buches Mose, da zieht Jakob, der dann Israel genannt wurde, nach Ägypten. Auslöser war die große Hungersnot. Die hatten einfach zu Hause nichts mehr zu essen. Aber sein damals verkaufter Sohn Josef, der war mittlerweile zum zweiten Mann in Ägypten aufgestiegen und er war damit in der Position, wo er sich wirklich für seine Familie einsetzen konnte. Und er fragte den Pharao, sag mal, ist das okay, wenn meine Leute, die Sippe meines Vaters, meine Brüder, wenn die nach Ägypten kommen? Und der Pharao sagte, ja, klar, lass sie im besten Land wohnen, ja, also gib ihnen die tollste Gegend. Und wenn da Leute bei sind, die fähig sind, dann stell die in meinen Dienst. Also da waren Türen weit offen. Es hat er angefangen mit 70 Personen. 70 Personen sind dann nach Ägypten gegangen. Und denen ging es gut. Denen ging es da so gut, dass sie vermutlich im Traum nie daran gedacht hätten, da aus Ägypten auch wieder rauszugehen. Warum auch? Gottes Verheißungen, die wurden vielleicht noch abends am Feuer erzählt, aber da haben die nicht mehr für gebrannt. Da gab es gar keinen Grund mehr zu. Die waren zufrieden. Es ging ihnen gut. Dass Gott was Besseres für sie hatte, das war da eigentlich gar nicht so präsent. Und irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Also wenn es mir schlecht geht, dann rufe ich Maranatha, Herr, komme bald. Und wenn es mir gut geht, dann denke ich, ich will 100 werden und dann friedlich einschlafen und im Himmel aufwachen. So ist es oft. Jetzt hätte man ja vermuten können, 70 Leute, so eine Sippe in dem großen Land Ägypten, die gehen da irgendwie auf oder die gehen da irgendwie unter. So war es aber nicht. Da hat die Integration überhaupt nicht funktioniert und da hatte Gott seine Hand drauf, weil Gott ja noch einen Plan mit seinem Volk hatte. Für ihn war die Verheißung an den Abraham ja noch absolut präsent. Und Gott hat sein Volk gesegnet und es hat sich vermehrt. Die Israeliten wurden eine riesengroße Volksgruppe in diesem Land Ägypten. Und da lesen wir jetzt mal ein paar Verse aus 2. Mose 1, die Verse 7 bis 12. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Wir lesen hier, je größer der Druck wurde, der auf das Volk ausgeübt wurde, desto größer war der sichtbare Segen, der Segen, den Gott ausschüttete. Und das ist übrigens ein Prinzip, was wir heute noch beobachten können, wenn wir auf die verfolgte Kirche gucken. Man hat den Eindruck, je größer der Druck, desto größer ist auch das Wachstum, was wir da beobachten können. Jetzt hätte man ja meinen können, dass die Geburtenzahlen deutlich zurückgehen müssten, wenn man den Leuten jede Perspektive genommen hat, wenn die so gar keinen Spaß am Leben mehr hatten. Aber offensichtlich war das Gegenteil der Fall. Also beschließt der neue Pharao, das Problem sehr brutal anzugehen. Er lässt die Hebammen zu sich kommen und befiehlt ihnen, alle männlichen Nachkommen des Volkes Israels zu töten. Und die Hebammen wenden eine List an, die sagen, die israelischen Frauen, die sind so tough, wenn wir kommen, dann halten die Kinder schon in den Armen, da können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Also geht er noch einen Schritt weiter und befiehlt, dass alle neugeborenen Jungen in den Nil geworfen werden sollen. Und in diese Zeit wird Mose geboren, der spätere Anführer des Aufstands und des Auszugs. Und als es dann endlich losgeht mit dem Exodus, da hat Israel keine 2-3 Jahre Corona hinter sich, sondern 400 Jahre in Ägypten und darunter viele, viele Jahre in übler Unterdrückung. denke, die Geschichte des Mose, die kennen wir alle, zumindest so in den groben Zügen. Als Mose zum Führer des Volkes wurde, da war er schon in einem Alter, wo man sich heutzutage und hierzulande eigentlich zur Ruhe setzt. Oder man wird noch Präsident in den USA. Also Mose war 80 zu der Zeit. Und er war nicht gerade überzeugt von sich selbst. Mose war kein großer Redner und er war nicht davon überzeugt, dass er die Aufgabe packen würde. Und so wundert es auch nicht, dass er den Pharao nicht überreden konnte, das Volk einfach ziehen zu lassen. Also sandte Gott die bekannten 10 Plagen, um den Pharao zu überzeugen. Als letztes die Tötung aller ägyptischen Erstgeburt, Menschen und Tiere. Und dann endlich beginnt die neue Zeit mit der Reise von Ägypten ins verheißene Land. Und das ging nicht so feilgerade, das wissen wir alle. Gott hat sein Volk Umwege geführt. Zunächst mal aus taktischen Gründen. Er wollte nicht, dass es direkt zu einer Schlacht mit den Philistern kommt, weil das irgendwie sicherlich demoralisierend gewesen wäre. Aber selbst mit Umweg wäre diese Strecke in einem guten Monat zu schaffen gewesen. Tatsächlich zieht es sich über viele, viele Jahre, in denen Gott das Volk zurechtbringen muss. Das zweite Buch Mose heißt Exodus, Auszug. Und darum geht es halt auch in dem zweiten Buch Mose. Aber das dritte Buch Mose heißt eben noch nicht Ankunft. Die Ankunft, die ist dann erst später im Buch Josua. Zwischen dem Auszug aus Ägypten und der Einnahme des Landes, da lagen viele Lektionen, die das Volk lernen musste. Gott gab in der Zeit das Gesetz, unter anderem die 10 Gebote, und er bringt Ordnung und Struktur ins Volk. Es gibt eine Marschordnung, welcher Stamm läuft vorne, welcher hinten, was hat er an rituellen Handlungen zu passieren, wer hat wo zu lagern. Alles Dinge, die dann nötig wurden, aber teilweise auch Dinge, die sicher aus der Einstellung des Volkes resultierten. Ich glaube, mancher Umweg, manche Schleife wäre nicht nötig gewesen, wenn die Leute anders reagiert hätten. Und das ist ganz sicher auch auf uns anzuwenden. Auch wir stellen uns Gottes Segen manchmal in den Weg. Wir könnten Gott vertrauen, aber wir versuchen es erstmal, indem wir uns selbst vertrauen. Wir versuchen es erstmal auf unsere eigene Weise. Damit ist nicht aller Segen verloren, ganz und gar nicht. Weil Gott treu zu seinen Versprechen steht. Aber wir nehmen Lektionen mit, die durchaus auch mal wehtun können. Ich glaube, die meisten wissen, wovon ich spreche. Die komplette Geschichte der Flucht, die sprengt natürlich den Rahmen. Aber lasst uns mal so 1-2 Stationen anschauen. 2. Mose 14 hat die Reise gerade begonnen. Hinter dem Volk liegen, wie gesagt, die 10 Plagen, vor denen sie verschont wurden. Ein gewaltiger Machtbeweis Gottes. Der Pharao hat die Israeliten gerade erst ziehen gelassen und jetzt macht er sich schon auf den Weg und verfolgt sie. Er hat es bereut, er jagt ihnen nach. Man würde sich fragen, wie kann das sein? Warum hat der Mann das noch immer nicht kapiert? Er hat doch so viel Leid über sein Volk gebracht. Wieso rennt er jetzt noch mal hinterher? Die Antwort ist, Gott hat ihn verblendet. Er kann es nicht mehr verstehen. Es wird ein Exempel an den Ägyptern statuiert. Insofern ist die Einstellung des Pharao schon nachvollziehbar. Die Einstellung der Kinder Israel aber eher nicht. Hätten die nicht auf einer Euphoriewelle da aus Ägypten rausgespült werden müssen? Nach allem, was sie erlebt hatten, tun sie aber nicht. 2. Mose 14, Vers 10. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und schrien zum Herrn. Also falls die Vorsätze für die neue Zeit gefasst hatten, die haben sie ganz schnell fallen lassen. Das Positive ist, sie wissen, wohin sie sich mit ihrer Angst wenden müssen. Sie laufen nicht irgendwie blind weg, sondern sie schreien zum Herrn. Aber sie schreien nicht nur zum Herrn, sie fangen auch an, sich zu beklagen und überhaupt den ganzen Plan mit dem Auszug in Zweifel zu ziehen. Wir lesen mal weiter, die Verse 11 und 12. Und sie sprachen zu Mose,
Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, die Reise hatte gerade erst angefangen. Und der Führer Mose bekommt schon den vollen Gegenwind. Keine guten Voraussetzungen. Und Mose hätte sich mit Recht beschweren können. Er hatte Gott ja gleich gesagt, dass er dann nicht in der Lage zu wäre, dieses große Volk zu führen. Aber das macht er nicht. Er wendet sich an das Volk in Vers 13 und 14. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Es ist schon gut, dass Gott keine kurze Zündschnur hat. Das war damals gut, das ist auch heute noch gut. Gott hat seine Macht demonstriert, er hat seine Leute beschützt. Auch wenn die ihm nicht vertraut haben, ist sein Geduldsfaden an der Stelle noch nicht gerissen. Er hat immer wieder seine Macht und seine Liebe und seine Güte demonstriert. Und so ist er auch heute noch. Bestimmt könnten viele von euch Geschichten aus ihrem Leben erzählen, wo genau das passiert ist. Wo Gott eingegriffen hat, obwohl sie ihm eigentlich gar nicht vertraut haben. Mittwoch in unserem Zeugnisteil könnt ihr da gerne von erzählen, wenn ihr da was auf dem Herzen habt. Und dann der Vers 14, so ein starker Vers. Der Herr wird für euch kämpfen. Ja, das ist Fakt. Der Herr wird den Kampf führen. Das wird das Volk noch einige Male gesagt bekommen. Auch in den Propheten. Nicht durch Heer, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Der Herr führt den Kampf, nicht wir. Unser Part dabei ist es, ruhig zu sein. Das ist doch eigentlich traumhaft, oder? Wir gehen in ein neues Jahr und da ist einer, der sich um meine Belange kümmern wird. Ja, wenn ich in Kämpfen stehe, auch in 2023, kann ich ruhig sein. Der Herr wird für mich kämpfen. Leider fällt uns das oft so schwer, so dieses Ruhigsein, dieses sich zurückhalten. Wie war das mit Israel? Gott hatte tatsächlich geholfen. Ihr kennt die Geschichte sicher. Israel ist ja dann durch dieses geteilte Schilfmeer gelaufen und über den verfolgenden Ägyptern bricht es dann zusammen und sie sind darin ertrunken. Und dann springen wir in den Vers 31. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Aha, also. Jetzt ist die Frage der Macht Gottes und der Autorität Mose geklärt. Jetzt geht's ab durch die Wüste, ab in Kapitel 15. Aber so beginnt Kapitel 15 gar nicht. Nach diesem gewaltigen Wunder Gottes rennen sie nicht einfach weiter, sondern sie beginnen, Gott zu loben. Bei aller berechtigten Kritik am Volk Israel, die man immer wieder führen kann, da sind sie wirklich ein Vorbild. Die machen alles richtig. Sie beten Gott an, sie singen Lieder, in denen sie Gottes Taten beschreiben, die sie mit Instrumenten begleiten. Und das möchte ich von ihnen lernen. Vielleicht ist das was wir uns tatsächlich für das kommende Jahr vornehmen können. Einfach bewusster zu reagieren auf Wunder, die Gott in unserem Leben tut. Nicht jeder wird in der Lage sein, ein Lied über die Geschichten zu schreiben, die er mit Gott erlebt. Das ist natürlich sehr stark, wenn jemand sowas kann. Wenn man schon mal liest, so von alten Chorälen oder teilweise auch bei modernen Lobpreisliedern, was die Geschichte dahinter ist, in welcher Situation Menschen das geschrieben haben, als Reaktion auf welche Ereignisse, das ist so ermutigend. Aber vielleicht muss es ja nicht vertont sein und vielleicht muss es sich noch nicht mal reimen. Fang doch einfach mal an, Dinge aufzuschreiben, die du mit Gott erlebt hast. Das kann zu so einem großen Schatz für dich werden, wenn du da später reinguckst. Wir glauben das ja nicht so gerne, aber tatsächlich hat der Schwung, den wir aus positiven Erlebnissen mitnehmen, eine ziemlich geringe Halbwertszeit. Das ist oft erschreckend. Und deshalb ist Aufschreiben so wichtig, dass man sich erinnern kann. Im Fall der Israeliten war die Halbwertszeit nicht mal eine Woche. 2. Mose 15, Vers 22. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang, 3 Tage, in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Blindes Vertrauen sieht irgendwie anders aus, oder? Warum sollte Gott sein Volk erst retten und es dann ein paar Tage später in der Wüste verdursten lassen? Das ist nicht logisch, das macht keinen Sinn. Aber es entspricht absolut dem Bauchgefühl der Leute, weil im Bauch, da fehlte ihnen Wasser und der Bauch, der schrie. Also murrten sie. Und wieder ist Gott gnädig, wieder wirkt Gott. Er wirkt ein Wunder, sodass das bittere Wasser genießbar wurde. Und sowas wiederholte sich in dieser Geschichte mehrfach. Schauen wir in Kapitel 16, Vers 1. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Wir schreiben den 15. Tag des 2. Monats. Am 15. Tag des 1. Monats sind sie losgezogen. Also, die ganze Geschichte Israels auf der Flucht ist jetzt gerade einen einzigen Monat alt. Und irgendwie hat schon ein kompletter Realitätsverlust stattgefunden. Eine komplette Verklärung der Vergangenheit. Zur Erinnerung, so wurde das Leben in Ägypten beschrieben. 2. Mose 1, Vers 14. Die Ägypter machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit. Lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und dann, nachdem Mose und Aaron das erste Mal beim Pharao vorgesprochen hatten, da wurde quasi der Akkord nochmal angepasst. 2. Mose 5, Vers 7. Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen, wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, so dass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Also das Motto: Wenn wir denen genug zu tun geben, dann kommen die auch nicht auf dumme Gedanken. Dann haben die keine Zeit mehr, irgendeinen Aufstand zu planen. Und dann nochmal zur Erinnerung die Geschichte mit den Kindern. 2. Mose 1, Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Das sind Lebensumstände, die kann sich keiner von uns vorstellen. Arbeiten unter Hochdruck in Gefangenschaft, Tag ein, Tag aus, das Leben der eigenen Familie bedroht. Und was ist von diesem Leben in den Köpfen nach einem Monat hängen geblieben? Fleischtöpfe und reichlich Brot. Eigentlich kann man das nicht verstehen. Und doch ist das Phänomen bekannt. Im Rückblick erinnern wir uns gerne an das Gute, und das Schlechte und Bedrückende, das verdrängen wir irgendwie. Ich war Anfang 20, als ich eine neue Stelle antrat. Ich hatte hier in einem Industrieunternehmen zeichnen gelernt und bin dann in eine ganz andere Branche, in einen kleinen Betrieb gewechselt. Da ging es um die Einrichtung von Arztpraxen. Das war eine ganz kleine, junge Firma. Heute würde man Start-up sagen. Damals sagte man kleine, junge Firma. Und ich habe da Möbel für Arztpraxen gezeichnet und habe die verkauft, und die wurden dann eben von einem Schreiner gebaut. Und ja, da Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich erinnere mich an die Einweihung von der Praxis. Da durfte ich dann mit meiner Frau hin. Und da standen wir dann da und da wurden tolle Worte gesagt. Und ich war so richtig stolz. Das war eine richtig, richtig gute Zeit in meinem Leben. Da musste ich ganz oft positiv dran denken. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in der Zeit eigentlich unseren Dachboden am Ausbauen waren und ich eine lange Anfahrt zur Arbeit hatte, viele Stunden gearbeitet hatte und zu Hause eigentlich nie war. Das war eigentlich gar nicht so toll. Und zur Wahrheit gehört auch, dass ich einen Chef hatte, der richtig cholerisch war. Da flogen auch schon mal größere und kleinere Gegenstände quer durchs Büro. Und dann lag ich abends auf der Couch und ich hatte nervöse Zuckungen und meine Frau machte sich echt Sorgen. Eigentlich war es überhaupt keine wirklich gute Zeit. Aber in meinem Gedächtnis kommt oft als erste Erinnerung der kleine Stefan mit dem Sektglas, der da irgendwo in der Ecke in der Praxis steht. Da denke ich gerne dran zurück. Es ist uns zu eigen, dass wir in der Rückschau Dinge verklärt betrachten. Ein Monat wie beim Volk Israel hier ist allerdings schon eine erstaunlich kurze Zeit. Aber das Grundprinzip kennt ihr bestimmt auch. Vielleicht bist du zu diesem Jahreswechsel in einer wirklich schlechten Stimmung und vielleicht hinterfragst du gerade einiges oder alles in deinem Leben, auch in deinem Glaubensleben. Dann versuch, einen realistischen Blick auf die Vergangenheit zu richten. Das ist durchaus möglich. Kann ja sein, dass dir auch zuerst das Sektglas in den Sinn kommt. Aber wenn du nachdenkst, dann kommst du bestimmt auch auf die Zuckungen auf der Couch. Manchmal haben wir so Gedanken, dass vor unserer Bekehrung ja auch nicht alles schlecht war. Vielleicht so ein Frühstück im Bett am Sonntagmorgen, anstatt in der Gemeinde irgendeinen Dienst zu tun. Wenn solche Gedanken kommen, dann lass die ruhig zu. Aber denk die zu Ende. Denk da gründlich drüber nach. Erinnere dich ruhig, was du aufgegeben hast. Aber denk auch daran, was du gewonnen hast. Paulus, der hatte so krasse Worte dafür in Philipper 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Frühstück im Bett, um bei unserem Beispiel zu bleiben, Dreck. In den Augen Paulus. Unser Weg als Christen, der führt uns manchmal über grüne Wiesen. Das ist schön. Der führt uns aber oftmals auch an Orte wie Mara. Jetzt stehen wir vor 2023. Ob 2023 für dich mehr grüne Wiese oder mehr Mara bereithält, das weiß ich nicht. Das wissen wir alle nicht. Aber was ich weiß, was ich dir sagen kann, Gott ist im kommenden Jahr derselbe. Er hat damals das bittere Wasser von Mara genießbar gemacht und sein Volk damit ernährt. Und das wird er immer wieder tun. Unsere Verheißung, die richtet sich weit über das kommende Jahr hinaus in die Ewigkeit. Jesus ist dabei, uns eine Wohnung zu bereiten. Vielleicht werden wir unsere Umzugsvorbereitungen in 2023 wie Kistenschleppen ohne Aufzug empfinden. Aber dann lass uns das trotzdem machen in der Vorfreude auf die wunderbare Wohnung, in die wir einziehen können. Und vielleicht wird ja auch alles viel besser. Ja, muss ja nicht so schlimm kommen, wie uns alle vormalen wollen. Vieles hängt einfach daran, mit welcher Einstellung wir in so ein neues Jahr gehen. Wenn wir positiv gestimmt sind, weil wir wissen, dass unser Gott die Kontrolle hat, dann können wir auch alles Unwissen über Details aushalten. Dann wissen wir, dass am Ende alles gut wird. Das war meine Botschaft für heute Abend. Herr, ich möchte dir danken, dass wir in diesem Wissen leben dürfen, dass du die Kontrolle hast. Wir müssen nicht jeden nächsten Schritt kennen, der vor uns liegt, Herr. Wir dürfen getrost in die Zukunft gucken. Wir dürfen getrost auf dich schauen, der Ewige ist, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit und der sich an seine Verheißungen hält. Herr, und du hast uns Segen verheißen. Wenn wir dir folgen, wenn wir ja, deine Kinder sind, dann gehst du vor uns her, dann bereitest du unsere Wohnung. Ja, wir freuen uns darauf. Wir möchten beten, Maranatha, komme bald her, weil wir deine Wiederkunft erwarten. Und gleichzeitig möchten wir dich bitten, für jeden Tag, den wir hier auf dieser Erde bleiben, segne du uns und lass du uns ein Segen für andere sein, Herr. Leg du die Schritte vor uns, die du vorbereitet hast. Leg du die Aufgaben vor uns, für die du uns begabt und vorbereitet hast, Herr. Begleite du uns das kommende Jahr. In deinem kostbaren Namen, Jesus. Amen.